Da kommt einmal ein junger Mann zu seinem alten Onkel und sagt, Onkel, du kannst mir eigentlich mal gratulieren. Ich habe das Abitur bestanden. Oh, wunderbar, sagt der Onkel. Hier hast du 50 Euro und nun sag mir mal, was hast du jetzt vor? Jetzt, sagt der Junge, will ich studieren. Ich will Jurist werden. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Ja, dann werde ich mal arbeiten am Amtsgericht. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Ja, dann werde ich mich mal umsehen unter den Töchtern des Landes, werde heiraten, eine Familie gründen. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Ja, dann werde ich hoffentlich mal, Onkel, ein berühmter Mann werden. Sowas wie erster Staatsanwalt oder sowas. So, sagt der Onkel. Und dann? Ja, Onkel, sagt der Junge, dann wird man auch mal älter, dann wird man auch mal pensioniert werden. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Ja, dann ziehe ich in eine schöne Gegend, baue mir ein Häuschen und pflanze Erdbeeren. Schön, sagt der Onkel. Und dann? Da wird der Junge ein bisschen ärgerlich und sagt, na Onkel, dann stirbt man auch irgendwann mal. So, sagt der Onkel. Und dann? Was heißt denn dann? Ja, und dann? Onkel, sagt der Junge, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Was sagt der Onkel? Du hast Abitur gemacht und bist so dumm, dass du nicht von hier nach da denkst. Sollte ein Mensch, dem Gott einen Verstand gegeben hat, nicht ein bisschen weiter denken? Ja, lieben Zuhörer, genau das wollen wir heute Abend tun. Wir wollen ein bisschen weiter denken. Und dazu haben wir das heutige Thema Leben, Sterben und was kommt dann? Und das sind auch drei Hauptgedanken, die uns durch diesen Abend leiten sollen. Wir wollen also am Anfang mal etwas hören zum Thema Leben. Dann möchte ich ein bisschen was sagen zum Thema Sterben. Und dann. Also zu dem, wie es dann weitergehen soll. Ich bin in einer, auch mal kurz von mir erzählen, ich bin in einem Geschäftshaushalt aufgewachsen. Mein Großvater hatte eine Kohlenhandlung. Für junge Leute könnte das fast ein Fremdwort sein, Kohle. Ich weiß nicht, ob jemand unter uns ist, muss ich jetzt nicht melden, der noch nie ein Kohlenfeuer gemacht hat. So richtig angefeuert, wie man das mit Kohle macht. Da kann man ja nicht das Feuerzeug ranhalten und dann geht das hoch. Aber damals, mein Großvater ist schon vor dem Zweiten Weltkrieg und dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg, war das ein knallharter Job. Die war nicht so schön eingeschweißt wie heute, dass man sich die Händchen nicht schmutzig macht. Die kamen lose in großen Eisenbahnwaggons, so ein Zehntel oder ein Sechstel davon war Dreck, der Rest waren Kohlen. Und wir hatten das Privileg, sogar ein Telefon haben zu dürfen, aber das hatte auch einen Grund. Wenn nämlich ein solcher Waggon Kohle kam, mussten die Männer sofort raus, Tag und Nacht, zu jeder Stunde, auch nachts um zwei, auch sonntags, auch feiertags, musste sofort entladen werden. Und in den 50er Jahren war das so, die sind mit dem LKW raus, kein Kipper, ein richtiges Pritschenfahrzeug. Und dann mit der Hand, mit großen Schaufeln, wurden die gesamten Waggons entladen. Über die Wand auf das Auto, dann rein, wieder mit der Schaufel, alles runter in den Hof, Riesenhäufen, wieder raus, bis der Waggon entladen war. Eine unglaubliche Knochenarbeit. Wir haben heute noch so eine riesengroße Schaufel zu Hause, so ein Andenken an damals. Aber so etwas später kam so eine kleine Erleichterung für die Arbeit auf, nämlich ein Förderband. Und ich denke, wir können alle was anfangen mit dem Förderband. Man sieht es ja heute nicht mehr auf den Baustellen, da gibt es viel modernere Technik, aber diese Lafetten, diese schrägen Förderbänder sind vielleicht noch uns allen bekannt und haben sie auch schon gesehen. Konnte man also dann die Kohle wenigstens vom Waggon auf das Förderband entladen, dass man nicht über die Bordwand heben musste. Warum erzähle ich das? Wir können unser Leben vergleichen mit einem solchen Förderband. Und wir, du und ich, wir sind irgendwo drauf auf diesem Förderband. Aber wir sind nicht so auf diesem Vorderband, dass wir nach vorne und nach hinten spazieren könnten, nach Gutdünken, sondern wir sind wie fest genietet auf diesem Vorderband. Und dieses Vorderband heißt Zeit. Unsere Lebenszeit läuft und läuft und läuft und läuft und läuft ab. Es ist wie eine Reise, die wir auf diesem Vorderband Zeit machen. Fest genietet, die Reise unseres Lebens. Hast du dich schon einmal gefragt, wohin diese Reise eigentlich geht? Es ist doch ganz unnormal, wenn ich an einen Fahrkartenschalter gehe und mir eine Zugfahrkarte, Eisenbahnfahrkarte kaufen will, da muss ich allerdings von Werder nach Zwickau fahren. In Werder sitzt da kein Mensch mehr da. Da steht nur ein Automat. Aber in Zwickau gibt es einen Fahrkartenschalter, da sitzt noch ein Mensch, mit dem man sprechen kann. Sollen ja auch abgeschafft werden, das Neueste, ne, irgendwann in Zukunft. Aber bisher sitzt da noch ein Mensch am Fahrkartenschalter. Und ich gehe dorthin und sage zu ihm, guten Tag, ich möchte gerne einen Fahrschein für 50 Euro. Kommt natürlich sofort eine Frage, ne? Wohin soll denn die Reise gehen? Und ich würde sagen, ach, das weiß ich eigentlich noch gar nicht richtig, aber geben Sie mir mal einen Fahrschein für 50 Euro. Das ist doch idiotisch. Eine Reise muss doch ein Ziel haben. Und so ist es auch in unserem Leben. Unserem Leben muss doch ein Ziel haben. Aber es gibt heute unzählige, liebenswürdige Leute, die leben und leben und wissen nicht, wohin die Reise ihres Lebens geht. Für die Reise selber haben sie alle Eventualitäten bedacht und haben sich bestens vorbereitet, um ja gut eine gute Reise zu haben. Also für den Körper Fitness, für die Seele Wellness, für irgendwelche Unwägbarkeiten, Unfälle und Dinge, Versicherungen aller Art. Die Reise soll angenehm sein, wunderschön sein. Mal was zum Lächeln und zum Schmunzeln zwischendurch, das ist ein ernstes Thema heute Abend, aber ich will mal ein Zitat lesen von einem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie aus Bonn. Der Mann heißt Manfred Lütz. Ich zitiere: Die Leute glauben nicht mehr an den lieben Gott, sondern an die ewige Gesundheit. Wenn ich von außen in solche Fitnessstudios schaue, sehe ich traurige Menschen, die glauben, wenn sie sich an diesen Folterinstrumenten quälen, würde ihnen das ewige Leben geschenkt. Sie leben vorbeugend und sterben gesund, aber auch wer gesund stirbt, ist anschließend tot. Ende des Zitats. Bitte nicht falsch verstehen, wir wissen alle miteinander, welch ein hohes Gut die Gesundheit ist. Ganz klar. Schon so ein kleiner Zahn kann einen völlig aus dem Gleichgewicht bringen, das wissen wir. Aber man lebt, ohne zu wissen, wo es eigentlich hingeht, diese Reise. Und das ist eigentlich ganz dumm. Das ist eigentlich schrecklich. Das würde eigentlich niemand machen, wenn er eine irgendeine Busreise oder irgendeine Zugreise macht. Und selbst wenn ich mit dem Auto eine Reise mache, ich habe irgendwie ein Ziel, wenn ich irgendwo hin will. Dann weiß ich das ungefähr wenigstens, wo ich hingehe. Ja, und da sind wir beim zweiten Teil schon angekommen. Denn eins steht doch fest, so unterschiedlich auch die Lebensreise von uns hier allen aussieht, eins ist doch völlig sicher, und da sind wir alle gleich. Wir werden alle einmal sterben. Alle miteinander. Das ist einfach so. Wir wissen es ja. Ist ja auch keiner unserer Vorfahren noch da. Das Sterben ist das Allersicherste, das es gibt. Jeder Mensch erlebt es. Und es gibt einen Prediger des Todes, den sogar viele von uns zurzeit bei sich tragen. Ich auch, nämlich unsere Uhr. Es wird einer der 7 Wochentage sein, an dem wir mal sterben. Es wird eine der 24 Stunden eines Tages sein. Wir werden ein letztes Wort einmal sprechen, einen letzten Blick tun, einen letzten Handgriff wird es geben von uns. Die Bibel sagt, das Sterben ist ein Entkleidetwerden. Also wenn man sich beim Zubettgehen auszieht, die Kleidung ablegt, so müssen wir beim Sterben auch etwas ablegen, nämlich unseren Körper. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Und beim Sterben müssen wir den Leib ablegen. Der Leib ist unsere räumliche Form, mit dem wir in unserer räumlichen Welt nur leben können. Er umschließt unsere Persönlichkeit, wir sagen Seele und Geist, wie ein Gewand. Und wenn wir nun sterben, dann müssen wir unser Gewand ablegen, unser Leib, unseren Körper. Und das ist eine grauenvolle Wirklichkeit. Und wir wissen das alle miteinander, dass der Tod furchtbar ist, wenn wir an liebe Menschen denken, die von uns gegangen sind. Wir haben es ja im Zeugnis auch gehört vorhin, was das oft bedeutet, wenn so ein ganz sehr geliebter Mensch stirbt. Deshalb bezeichnet die Bibel den Tod auch als den letzten Feind. Wie furchtbar ist es, wenn Menschen sterben ohne Glauben, ohne Gott, ohne Jesus. Ich habe es ein paar Mal miterlebt, eine solche Beerdigung. Ich muss es so sagen, null Hoffnung, null. Und darum sagt ein Mann Gottes, der mit Gott lebte, schon vor vielen, vielen Jahren, diesen Satz, der heute auch auf diesen kleinen Sanduhren drauf ist, den jeder bekommen konnte heute, wer wollte. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Es ist also Klugheit, über das Sterben nachzudenken, weil es ja jeder erlebt. Und es ist Dummheit, es ist Torheit, das irgendwie wegzudiskutieren oder irgendwie sich davon fernzuhalten, das zu verdrängen, diese Gedanken wegzuschieben von sich. Irgendwann ist es doch mal, da muss ich mich dem doch stellen. Kann doch nicht so tun, als ob ich damit nichts zu tun habe. Ich werde damit zu tun haben. Es ist Klugheit, diese Dinge intensiv zu bedenken. Und das wollen wir heute tun, heute Abend. Es war eine junge Frau, ein Mädchen in Amerika. Sie muss bildhübsch gewesen sein. Sie war Schönheitskönigin an dem College, wo sie studiert hat. Und eines Tages hat sie einen schweren Verkehrsunfall. Die Mutter eilt zur Unfallstelle, die junge Frau, das Mädchen liegt im Sterben. Da sagt sie zu ihrer Mutti, Mutti, du hast mich gelehrt, wie ich mich richtig schick kleiden soll. Mutti, du hast mich gelehrt, wie ich mich schminken soll, damit ich gut aussehe. Mutti, du hast mich gelehrt, wie ich mich geben, bewegen soll. Aber Mutti, du hast mich nie gelehrt, wie ich sterben soll. Mutti, ich weiß, ich muss jetzt sterben. Sag mir, wie muss ich sterben? Und die Mutti, die hat den Kloß im Hals, die hat kein Wort rausgebracht. Und so ist dieses Mädchen gestorben. Es ist Klugheit, über das Sterben nachzudenken. Wir müssen alle bedenken, dass unser Leben ein Ziel hat. Und dass wir uns vorbereiten darauf. Und das heißt, wie ich schon sagte, nicht erst im hohen Alter, sondern sofort uns damit auseinandersetzen, gedanklich damit beschäftigen und die Dinge nicht verdrängen. Und da bin ich beim Hauptpunkt heute Abend. Was kommt danach? Leben, sterben und was dann? Und da müssen wir uns die Frage stellen, zuerst, gibt es eine Ewigkeit? Ich möchte zwei Zitate lesen von Wissenschaftlern. Ich weiß nicht, ob die Christen waren, aber Zitat. Der erste war ein Dr. Stevenson, Psychiatrieprofessor der Neurologischen Universität Virginia, USA. Er hat 20 Jahre lang Indizien über den Tod gesammelt, beleuchtet, geklärt. Er sagt, es verdichten sich die Beweise dafür, dass wir nach dem Tod tatsächlich weiterleben. Ich halte es für ein Gebot der Klugheit, sich innerlich auf diese Möglichkeit vorzubereiten. lehre uns bedenken. Das steht lange in der Bibel drin, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Der zweite Direktor eines neurologischen Instituts in Montreal, Kanada, berichtet, unser Gehirn birgt einen ununterbrochenen Bericht unserer Vergangenheit wie einen Filmstreifen, vollständig mit Ton. Dieser Film hat unser gesamtes Leben festgehalten, von der Kindheit an. Wir können alle Szenen nacheinander noch einmal erleben. Wir erleben diese vergangenen Szenen wieder mit dem gleichen Gefühl, das wir beim eigentlichen Erleben hatten. Interessante Aussagen, die da Leute machen, die sich damit befassen, die damit darin forschen in diesen Dingen. Nun, ihr Lieben, in der Bibel steht das längst drin. Steht längst drin. Da steht natürlich nicht das Wort Film oder Mikrochip, sondern da steht das Wort Buch. Und wir finden es im letzten Buch der Bibel. Und das möchte ich uns vorlesen in Offenbarung 20. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben steht. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihnen waren, und der Tod, das Totenreich, gaben die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Also, unser ganzes Leben ist aufgezeichnet. Und im Grunde genommen ahnen wir das auch. Wir wissen auch, dass wir bei Gottes Prüfung in diesem Gericht durchfallen. Und deshalb auch die Angst. Freunde, die Frage ist überhaupt nicht, gibt es eine Ewigkeit? Lassen wir uns bitte von niemandem einreden, dass mit dem Tod alles vorbei ist. Das ist eine Lüge. Und der Marxismus, gerade in unserem Land hier, in unserem östlichen Teil Deutschlands, der Marxismus hat diese Lüge tief eingesenkt in die Herzen vieler Menschen bis heute. Der Marxismus ist weg, aber dieser Irrtum, der ist hängen geblieben. Man hört es immer wieder, ist doch alles vorbei. Also die Frage ist nicht, ob es eine Ewigkeit gibt. Die Frage ist ganz allein, wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Darum geht es. Das muss uns wirklich bewegen. Das ist die wichtige Frage. Übrigens, ich sagte es gestern schon mal, es gibt auch keine ständigen Wiederverkörperungen, sogenannten Wiedergeburten, wie sie die östlichen Religionen lehren. Das ist genauso eine Lüge. Du kommst nicht noch einmal irgendwann als Mensch auf diese Welt, auf diese Erde, wo du dann vielleicht manches besser machen kannst. Du kommst auch nicht als Kuh oder als Affe oder als Vogel oder als Wurm oder als irgendwas anderes auf diese Welt. Nein, du wirst vor dem lebendigen Gott stehen. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben. Einmal. Danach aber das Gericht. Aber ich möchte uns auch gleich dazu das Evangelium sagen, die gute Nachricht, die frohe Botschaft, dass nämlich Jesus sagt im Johannesevangelium im 5. Kapitel, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Da steht nämlich in der Offenbarung, was ich vorhin las, von den Büchern, die aufgeschlagen werden, da steht noch ein Satz dazu. Und ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, das ist das Buch des Lebens. Und wer dort drin steht, kommt nicht ins Gericht. Also, entweder nach dem Sterben wird dir Jesus Christus begegnen als dein Richter oder als dein Retter. Aber begegnen wird er jedem, Wirklich jedem, auch wenn er nicht geglaubt hat, auch wenn er es drüber gespottet hat, auch wenn er es verdrängt hat. Jeder Mensch wird vor Gott stehen. Das sagt uns Gottes Wort. Und es ist gut, wohl uns, wenn wir das annehmen. Wenn wir uns da nicht sperren, sondern wenn wir uns dieser Wahrheit stellen. Also kein Gericht, sondern ewiges Leben, wer zu Jesus gehört. Warum? Bitte, wenn du es fassen kannst, fasse es. Das Gericht, das ich verdient habe, hat Jesus auf sich genommen, als er am Kreuz für meine Sünden gestorben ist. Und deshalb muss ich nicht in kein Gericht mehr. Er hat die Strafe, die ich verdient habe, aufgrund meiner Sünde, auf sich genommen. Selber getragen, als er am Kreuz hängt. Aber wir fragen, wie geht es denn dann weiter in der, ich sag mal, in der jenseitigen Welt? Und dazu erzählt uns Jesus eine Geschichte. Eine Geschichte im Lukas-Evangelium. Und da möchte ich uns einen Teil davon gern vorlesen. Also ich werde nicht die ganze Geschichte vorlesen und auch nicht darüber sprechen, sondern was zu unserem Thema wichtig ist. Übrigens, das ist keine erfundene Geschichte, kein sogenanntes Gleichnis, sondern ein Tatsachenbericht. Hier wird einmal sozusagen der Vorhang der Ewigkeit ein Stück beiseite gerückt und der Herr lässt uns einen Blick hineintun in diese Wirklichkeit. Und ich möchte es vorlesen. Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre. Er begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen, und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Als er im Totenreich seine Augen erhob, als er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Qualen in dieser Flamme. Bis hierher. Zwei wichtige Gedanken werden uns hier mitgeteilt. Der erste Gedanke, und das ist wichtig, dass wir das einfach wissen. Jeder Mensch wird sich nach dem Sterben wiederfinden in einem realen Leben. Die Ewigkeit ist kein Nirvana, wo sich alles auflöst und wir nicht mehr da sind. Wir wissen genau, wer wir sind. Wir haben genaue Kenntnis, wird dann auch später deutlich. Da sagt dann, ich habe noch Brüder, die müsst ihr warnen, damit die auch nicht an diesen schrecklichen Ort kommen. Also wir wissen ganz genau, wer wir sind und unser Leben, wie heute genauso dann in der Ewigkeit, auch wenn wir unseren Leib abgelegt haben. Jeder findet sich wieder in einem realen Leben. Und das Zweite ist, sehen wir ja hier auch, es gibt in der Ewigkeit grundsätzlich, sage ich jetzt, zwei Orte, an denen wir weiterleben werden. Das eine wird hier beschrieben, auch an anderen Stellen, als ein Ort der vollkommenen Harmonie und Glückseligkeit. Wir sagen Himmel. Und das andere, der andere Ort wird beschrieben als ein Ort der Qual. Wir sagen Hölle. Vielleicht denkt jetzt mancher Mensch, du da vorne, du redest zu uns modernen Menschen von der Hölle. Das kann man doch heute niemandem mehr zumuten, oder? Ich hatte mal vor Jahren mitgeschrieben in der freien Presse in Werdau, da gibt es jedes Wochenende so einen Artikel, Wort zum Wochenende, geistliches Wort, so kam es immer mal dran. Und da war ich irgendwann mal dran, genau am Ewigkeitssonntag oder Totensonntag. Naja, da war das auch das Thema. Kriege einen erbosten Anruf von einer Frau, die aber ihren Namen nicht sagen wollte. Und die hat mich dort rund machen wollen, wie ich es wagen kann, einem aufgeklärten, modernen Menschen was von Hölle zu schreiben. Wir hatten ein langes Gespräch am Telefon. Über eine halbe Stunde, 40 Minuten ungefähr. dann war das ein bisschen anders, auch bei ihr. Freunde, wusstest du, dass Jesus, als er auf der Erde war und zu den Menschen gesprochen hat, dass Jesus über kaum ein anderes Thema so häufig gesprochen hat, als über die Hölle? Und ich möchte uns mal eine Kostprobe davon geben heute. Also Originalverkündigung Jesus, so hat der Herr Jesus verkündigt. Eine Stelle aus der sogenannten Bergpredigt, also die größte, schönste Predigt eigentlich, wie vielleicht je gehalten wurde, aus dem Munde des Herrn. Und da lese ich uns ein paar Verse vor. Da sagt Jesus, wenn dir aber dein rechtes Auge einen Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich zum Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Das ist krass, oder? Krasser geht's nicht mehr. Es geht nicht mehr krasser. So hat Jesus verkündigt. Warum? Warum so überaus krass? Nun Leute, Jesus kennt das. Jesus kennt diesen Ort. Er kommt nicht aus der Hölle, er kommt aus dem Himmel, er kommt aus der Herrlichkeit Gottes. Aber er kennt diesen Ort. Und wenn er das hier so überaus krass und hart formuliert, dann will er uns ja hier nicht Anleitung geben zur Selbstverstümmelung, sondern er will hier ganz klar sagen, Freunde, niemals dort landen, niemals dorthin kommen, ja nicht, unter keinen Umständen dort einmal sein. Aber das Schöne ist, wir müssen es auch nicht. Keiner muss dorthin, keiner muss dorthin kommen. Keiner von uns. Das ist ja das Evangelium. Das ist ja die gute Nachricht. Das ist ja die frohe Botschaft der Bibel. Der Tod ist besiegt. Jesus Christus hat den Tod besiegt, der größte Sieg in der Geschichte. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Namen des Herrn Jesus anruft, soll gerettet werden. Und ich frage dich jetzt mit ganzem Ernst heute Abend, hast du Jesus schon angerufen, angesprochen zu deiner Rettung? Bist du umgekehrt zu Jesus? Ich frage nicht, wie oft bist du in die Kirche oder in die Gemeinschaft oder in eine andere Versammlung gegangen? Ich frage nicht, warst du gut oder schlecht? Ich frage nicht, hast du anderen Leuten geholfen oder nicht? Ich frage nicht, hast du viel gespendet oder nicht? Warst du ein guter Mensch oder eher ein böser Mensch? Nein, ich frage ganz allein, hast du Jesus Christus dein Leben gegeben? Diesem Herrn. Freunde, im Himmel gibt es keine guten Menschen. Im Himmel gibt es nur gerettete Sünder. Und ich sagte ja gestern schon, Sünde, das ist Zielverfehlung. Wir erreichen dieses Ziel nicht, was Gott eigentlich für uns vorgesehen hat, dass wir einmal in seiner Herrlichkeit sind. Welche innere Beziehung hattest du zu Jesus? Jesus fragt einmal den Petrus, hast du mich lieb? Darum geht's. Darum geht's im Tiefsten. Das ist der entscheidende Punkt. Und die Hölle, das ist radikale Trennung von dieser Liebe. Das ist Ratlosigkeit, das ist Finsternis, das ist Qual. Trennung von allem Guten. Und der Himmel? Was ist der Himmel? Ein wunderbarer Ort. Das Schönste ist, wir werden Jesus sehen, an den wir hier geglaubt haben. Die Bibel sagt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Wieder dieses ihn lieben. An ihn glauben, ihn lieben. Der Himmel ist nicht vorstellbar für uns. Es wird ein ständiges Staunen sein, es wird auch nie langweilig werden. ein Ort vollkommener Harmonie, vollkommener Liebe. Ganz am Ende unserer Bibel wird er beschrieben als ein wunderbares Licht. Und weil wir uns das nicht vorstellen können und nicht fassen können, beschreibt Gott uns in seinem Wort, was dort nicht ist, damit wir wenigstens eine Ahnung kriegen. Und dann wird eben gesagt, da gibt es keinen Schmerz mehr, kein Geschrei mehr, kein Leid mehr, kein Tod mehr, es wird keine Krankheit mehr sein. Also all das Negative nicht. Aber wie es dann genau ist, da werden wir staunen und staunen. Gott selbst, heißt es dann, wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Im Himmel, da geht es sehr zart zu. Das ist hier nicht so. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du auch schon mal in diesen Tagen, die hier warst, so für dich gedacht, der redet ja aber ganz schön hart hier vorn. Von Sünde will ich eigentlich gar nichts hören. Hört man immer wieder mal, soll ich sagen, ich will gar nichts hören von Sünde. Ich möchte dir was sagen. Bitte sei dankbar. Sei richtig dankbar, wenn dir heute schon jemand von Sünde sagt. Wenn nämlich Gott selber, wenn du vor ihm stehst, erst anfangen muss, zu dir von Sünde zu reden, dann ist es zu spät. Und wir merken vielleicht auch, diese Abende, diese Tage, Leute, das ist keine Spaßveranstaltung. Das ist so nach dem Motto, nur wenn ich nichts Besseres vorhabe, kann ich auch mal da mal hingehen. Das ist eine ganz entscheidend wichtige Sache. Und es kann sein, dass dieser 20. Mai 2017 zu einem unvergleichlich wichtigen Termin in deinem Leben wird. Wenn du nämlich einmal vor dem lebendigen Gott stehst und er zu dir sagt, aber an dem 20. Mai 2017, an dem Abend, da hast du es doch gehört. Und dann läuft der Film ab von dieser Veranstaltung. Und Gott sagt, warum hast du mir denn nicht geglaubt? Eine junge Reporterin hat in der Fußgängerzone einer größeren Stadt in den alten Bundesländern eine Umfrage gemacht. Ich habe die gesehen. Und sie hat etwa 20, 25 Leuten, junge, alte Männer, Frauen, also alles, was es so gibt, eine Frage, immer die gleiche Frage gestellt. Und die Frage lautete, wie kommt ein Mensch in den Himmel? Wie kommt man in den Himmel? Und da gab es Antworten. Einer hat gesagt, hören Sie mal auf mit Gott und Himmel, das gibt's alles gar nicht. Gut, habe mir immer gedacht, wenn sie das in einer ostdeutschen Stadt gemacht hätte, hätten vielleicht noch ein paar mehr so geantwortet. Einer hat gesagt, wenn ich an Jesus glaube. Und alle anderen, die haben so gesagt. Wenn ich Gutes tue, wenn ich ein guter Mensch bin, wenn ich die Gebote halte, wenn ich anderen Menschen helfe, so komme ich in den Himmel. Wenn die nun so geantwortet haben, dann hat diese junge Reporterin noch eine Frage nachgehakt. Sie hat ihn dann nämlich gefragt, ja, aber wie ist es denn, wenn es nicht reicht mit dem Gutsein, mit dem Helfen, mit dem Gebote halten? Wenn das nicht ausreicht, wo komme ich denn dann hin? Und da gab es drei Antworten, etwa gleich starke Gruppen, drei Antworten. Die eine Gruppe hat gesagt, das weiß ich nicht. Die zweite Gruppe hat gesagt, ja, dann bin ich nicht mehr da, dann bin ich weg, dann bin ich aufgelöst. Interessant, was die Leute so denken. Wenn ich gut bin, komme ich nicht mehr, wenn nicht, bin ich weg. Bin ich aufgelöst in nichts. Und die dritte Gruppe, vielleicht sogar tendenziell die stärkste Gruppe, die hat so gesagt, ach, das wird schon klappen, wird schon werden. Ah, so eng sieht das Gott nicht. Das klappt schon. So wie beim Karneval, ne? Wir sind alle kleine Sünderlein, aber wir kommen alle in den Himmel. Ich war so erschüttert, so zutiefst erschüttert, wie schrecklich diese Finsternis im Land 500 Jahre Reformation. Nein, Freunde, es reicht nicht. Es reicht nicht bei Mutter Teresa, es reicht nicht bei Albert Schweitzer, es reicht nicht bei dir, es reicht nicht bei mir in den Himmel. Durch Gutsein oder sich anstrengen kommt da niemand hin. Und der Grund ist unsere Schuld. Nun könnte aber jemand sagen, Moment mal, ich habe aber schon in der Bibel gelesen. Ich habe im Neuen Testament gelesen und da steht ganz viel drin, gute Werke tun. Da steht sehr viel drin, richtig. Wir sollen sogar eifrig sein, gute Werke zu tun. Das steht drin. Aber es steht nie drin, dass wir durch gute Werke uns den Himmel erarbeiten und verdienen könnten. Nie. Es steht drin, dass wir als Menschen, denen die Seligkeit, das ewige Leben geschenkt ist, unverdient, aus Gnade, dass wir dann aus Dankbarkeit und Liebe für dieses Geschenk gute Werke tun sollen. Also umgedreht, nicht um selig zu werden, um ewiges Leben zu haben, sondern weil ich es geschenkt bekommen habe von Gott, aus Dankbarkeit, aus Liebe gute Werke tun. Das ist etwas völlig anderes. Nimmt jeden Krampf aus unserem Leben auch als Christen heraus. Nein, wir schaffen es nicht. Kein Mensch, auch nicht der, der wirklich voller guter Werke ist. Ich habe vorhin zwei berühmte Persönlichkeiten genannt. Ne? Albert Schweitzer, Mutter Teresa. Schafft es in den Himmel. Unmöglich. Es reicht nicht. Aber was der Herr Jesus am Kreuz getan hat, das reicht. Das reicht 100%. Er hat nämlich am Kreuz sein Leben gelassen, sein Blut vergossen und hat meine und deine Sünde, unsere Sünde auf sich genommen. Und das reicht. Das reicht zum ewigen Leben. Darum starb er ja am Kreuz. Darum ist er auferstanden. Nein, unsere Sünde trennt uns von Gott. Wir erreichen nicht das Ziel, die Herrlichkeit Gottes durch unsere Sünde, unser Unglaube, Gottlosigkeit, böse Taten, Lüge, Unreinheit, Hurerei, Geiz, Neid, Fluchen und so weiter und so weiter. Das sind die Dinge, die uns zu Kandidaten der Hölle machen. Aber dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Und wenn ich das für mich in Anspruch nehme und sage, weil du das alles dort vollbracht hast, da will ich es glauben, dass dort auch meine Sünde weggetan ist. Und vergib du mir alles. Und das reicht für den Himmel. Es gibt ein schönes Wort in der Bibel. Das ist im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 36. Und dieses Wort besteht aus zwei Teilen. Interessanterweise aber gibt es Spruchkarten, es gibt ja so christliche Spruchkarten mit Bibelsprüchen. Wer schreibt also heute noch eine Karte? Nicht. Aber ich freue mich ehrlich immer, wenn ich mal eine Karte kriege. Also zum Geburtstag eine Karte zu schreiben, ist viel mehr als so eine SMS zu schicken oder WhatsApp oder irgend sowas oder eine E-Mail. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, handschriftlich was drauf zu schreiben, hat dort eine Briefmarke geklebt, hat sich die Mühe gemacht, die Karte in einen Briefkasten zu stecken. Ich finde es ganz toll. Und da gibt es christliche Spruchkarten. Und von diesem Vers steht immer nur der erste Teil auf dieser Spruchkarte. Ich habe noch nie eine Spruchkarte gesehen, wo dieser Vers vollständig draufsteht. Ich lese ihn uns einmal vor. Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wunderbar. Das ist der erste Teil. Aber dann kommt der zweite. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Die verkaufen sich wahrscheinlich nicht so gut, wenn das mit draufsteht. Bei einer Karte kann man das ja machen. Aber in unserem Leben wäre es ein furchtbarer Fehler. Ein furchtbarer Fehler in Ewigkeit, wenn wir das nicht bedenken. Ohne Jesus werde ich nicht das Leben sehen, das ewige Leben, das Leben in der Herrlichkeit Gottes. Das muss uns klar sein. Und ich frage dich nun am Ende dieses Abends, weißt du, wo du deine Ewigkeit zubringen wirst? Weißt du das? Da sagst du vielleicht, ja, wo kann man denn das wissen? Das muss man sogar wissen. Weißt du, der Apostel Johannes, der schreibt einmal, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Das muss ich wissen. Wie kann ich denn sonst froh werden? Es gibt viele, auch manche Christen, die sagen, ja, ich hoffe ja, dass ich mal angenommen bin. Und ich hoffe ja, dass es mal reicht bei Gott, wenn ich mal bei ihm bin. Ich hoffe ja, ich war gut genug. Dann muss ich gleich sagen, das reicht nicht. Kann ich Ihnen garantieren. Aber was Jesus getan hat, das reicht. 100%. Wenn du Jesus Christus annimmst in deinem Leben, schreibt er deinen Namen ein ins Buch des Lebens. Und du wirst in Ewigkeit bei ihm sein. Er schenkt dir ewiges Leben. Er bringt dich in die ewige Herrlichkeit. Aber es geht wirklich nur durch ihn, weil es nur durch das geht, was er am Kreuz gemacht hat. Und ich möchte uns noch einmal herzlich einladen, im Namen dieses Herrn Jesus Christus diesen Schritt zu tun, dass du diesen bewussten Glaubensschritt tust und sagst, Herr Jesus, ich komme jetzt ganz bewusst zu dir, bringe dir meine Schuld, die Sünde, die Schuld meines Lebens, bitte dich, glaube, dass du dafür auch am Kreuz gestorben bist, bitte dich um Vergebung und bitte dich, komm jetzt in mein Leben, komm in mein Herz, sei du mein Herr und mein Gott, von nun an. Und ich will mit dir leben, in dir im Glauben verbunden, sei du mein Führer, Begleiter, sei du mein Herr und Gott für das ganze Leben bis in alle Ewigkeit. Diesen bewussten Glaubensschritt möchte ich euch ganz viel Mut machen. Bleib anschließend zurück und wir können zusammen sprechen oder auch mit denen, die so ein Schild haben, Mitarbeiter sind wohl einige, oder habe vergessen ranzumachen, aber es sind einige da, wo wir miteinander reden können und beten können und diesen Schritt, eine Hilfe sein können, diesen Schritt zu tun. Aber bitte lass es nicht vorübergehen. Lass diesen Abend nicht vorübergehen, wenn es dir noch nicht klar ist, ob das schon geschehen ist. Weil es wirklich, es geht um Ewigkeit. Wo werde ich die Ewigkeit zubringen? Und wie wunderbar ist, wenn ich das wissen darf, im Innersten wissen darf, demütig und froh wissen darf, ich weiß, dass ich erlöst bin. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß auch, das darf ich Gott sei Dank sagen, wo meine Eltern hingegangen sind und dass wir uns dort beim Herrn wiedersehen werden. Das ist Gnade. Das ist nicht immer so. Aber, dass ich selber weiß, es geht jetzt um jeden ganz persönlich. Also hier darfst du mal egoistisch sein, an dem Punkt mal. Jetzt geht's um dich, jetzt geht's um mich. Nur ist es bei mir geschehen, weiß ich das. Und dann kann ich auch sagen, Herr, schenk's auch meinem Ehemann, meiner Ehefrau oder den anderen auch. Und das wird ein dringendes Anliegen werden, wenn es mir selber groß geworden ist. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, du stellst uns diese beiden Ziele vor. Ewiges Leben oder ewiges Verlorensein, Verderben und Verdammnis. Danke, Herr Jesus, dass du am Kreuz alles getan hast, damit wir das Leben haben. Bitte hilf uns, dass wir dich und damit dieses ewige Leben ergreifen. Amen.